Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom Samstag, 24. Januar 2009. Es ist die vierte Veranstaltung und der fünfte Vortrag in unserer Bibelwoche. Das Thema der Predigt lautet: Unter den Augen Gottes Leben, Daniel 4 und 5. Es spricht Pastor Andreas Schäfer aus Langensteinbach.
Ganz herzlichen Dank. Das ist schon genial, wenn man zu seinem Predigttext auch gleich das Lied noch geliefert bekommt. Das passiert nicht jeden Sonntag und nicht bei jedem Gottesdienst. Ganz herzlichen Dank dafür. Viele haben die Bibelwoche miterlebt, andere sind zum ersten Mal heute Abend da. Keine Sorge, ich wiederhole nicht alles, was wir am Donnerstagabend und am Freitagabend, heute Morgen um 10, heute um 14 Uhr miteinander aus Daniel besprochen haben. Das können Sie in aller Ruhe selber lesen. Heute Abend wollen wir uns auf ein Kapitel konzentrieren, einen ganz eindrücklichen Text aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Daniel, nämlich aus dem 5. Kapitel. Und ich möchte Ihnen gerne einige Verse aus diesem Kapitel lesen. Daniel, Kapitel 5. König Belsazar machte ein herrliches Mahl für seine 1000 Mächtigen und soff sich voll mit ihnen, heißt es bei Luther. Und als er betrunken war, ließ er die goldenen und silbernen Gefäße herbringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem weggenommen hatte, damit der König mit seinen Mächtigen, mit seinen Frauen und mit seinen Nebenfrauen daraus tränke. Da wurden die goldenen und silbernen Gefäße herbeigebracht, die aus dem Tempel, aus dem Haus Gottes zu Jerusalem weggenommen worden waren, und der König, seine Mächtigen, seine Frauen und Nebenfrauen tranken daraus. Und als sie so tranken, lobten sie die goldenen, silbernen, ehernen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter. Im gleichen Augenblick gingen hervor Finger wie von einer Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand in dem königlichen Saal. Und der König erblickte die Hand, die da schrieb. Da entfernte sich der König, und seine Gedanken erschreckten ihn, so dass er wie gelähmt war und ihm die Beine zitterten. Und der König rief laut, dass man die Weisen, Gelehrten und Wahrsager herbeiholen solle, und er ließ den Weisen von Babel sagen: Welcher Mensch diese Schrift lesen kann und mir sagt, was sie bedeutet, der soll mit Purpur gekleidet werden und eine goldene Kette um den Hals tragen und der Dritte in meinem Königreich sein. Da wurden alle Weisen des Königs hereingeführt, aber sie konnten weder die Schrift lesen noch die Deutung dem König kundtun. Darüber erschrak der König Belsazar noch mehr und verlor seine Farbe ganz, und seine Mächtigen wurde Angst und Bange. Da gingen auch die Worte des Königs und seiner Mächtigen, die Königmutter, in den Saal hinein und sprach: Der König lebe ewig. Lass dich von deinen Gedanken nicht zu erschrecken und entfärbe dich nicht. Es ist ein Mann in deinem Königreich, der den Geist der heiligen Götter hat. Denn zu seines Vaters Zeiten fand sich bei ihm Erleuchtung, Klugheit und Weisheit, wie der Götter Weisheit. Und dein Vater, König Nebukadnezar, setzte ihn über die Zeichendeuter, Weisen, Gelehrten und Wahrsager, weil ein überragender Geist bei ihm gefunden wurde, dazu Verstand und Klugheit, Träume zu deuten, dunkle Sprüche zu erraten und Geheimnisse zu offenbaren. Und das ist Daniel, den der König den Namen Belshazzar gab. So rufe man nun Daniel, der wird sagen, was es bedeutet. Da wurde Daniel vor den König gebracht. Und Daniel sprach, ab Vers 23, den Gott aber, der deinen Odem und alle deine Wege in seiner Hand hat, den hast du nicht verehrt. Darum wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. So aber lautet die Schrift, die dort geschrieben steht: Mene, Mene, Tekel, Upasin. Und sie bedeutet dies: Mene, das ist, Gott hat dein Königtum gezählt und beendet. Tekel, das ist, man hat dich auf der Waage gewogen und zu leicht befunden. Peres, das ist, dein Reich ist zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Da befahl Belsazar, dass man Daniel mit Purpur kleiden sollte und ihm eine goldene Kette um den Hals geben, und er ließ von ihm verkünden, dass er der Dritte im Königreich sei. Aber in derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, getötet. 12. Oktober 539 ist das passiert. Man weiß das. 12. Oktober 539. Wir haben diesen Text in Daniel 5. Und wir haben außerbiblische Erzählungen, die das hundertprozentig bestätigen. Die Heere der medopersischen Macht standen schon ziemlich nah vor Babylon. Und ein unglaubliches Fest fand statt in dieser Nacht. In der Zitadelle, in der Hauptzitadelle, feierte dieser Belsazar, dieser besondere Kronprinz Babylons, ein gigantisches Fest. Außerbiblische Belege, wenn Ihnen das hilfreich erscheint, belegen das, was in Daniel 5 steht. Der Hauptkönig war eigentlich gar nicht Belsazar. Der Hauptkönig war Nabonid. Belsazar war nur der Kronprinz. Deswegen konnte er Daniel auch nur anbieten, nachher Nummer 3 zu werden, weil er selber war schon Nummer 2. Nummer 1, Nabonid, der hatte klugerweise sich schon lange abgesetzt, weil er kommen sah, was kommen musste. Die medopersischen Heere würden Babylon erobern. Und das passierte. Ein deutscher Dichter, Heinrich Heine, hat das versucht, einmal in Zeilen zu fassen, was hier in Daniel 5 steht. Und ich möchte das gerne lesen. Er schreibt zu Daniel 5, die Mitternacht zog näher schon. In stummer Ruhe lag Babylon. Nur oben des Königs Schloss, da flackert's, da lärmt des Königs Tross. Dort oben im Königssaal Belsazar hielt sein Königsmahl. Die Knechte saßen in schimmernden Reihen und leerten die Becher mit funkelndem Wein. Es klirrten die Becher, es jauchzten die Knecht, so klang es dem störrigen König gerecht. Des Königs Wangen leuchten Glut, im Wein erwuchs im kecker Mut, und blindlings reißt der Mut ihn fort, er lästert die Gottheit mit sündigem Wort. Er brüstet sich frech und lästert wild, die Knechtenschar im Beifall brüllt. Der König rief mit stolzem Blick, der Diener eilt und kehrt zurück. Er trug viel gülden Gerät auf dem Haupt, das war aus dem Tempel Jehovas geraubt. Und der König ergriff mit frevler Hand einen heiligen Becher gefüllt bis zum Rand, und er leert ihn hastig bis auf den Grund und ruft laut mit schäumendem Mund: Jehova, dir kündig auf ewig Hohn, ich bin der König von Babylon. Doch kaum das krause Wort verklang, dem König ward's heimlich im Busen bang. Das gähnende Lachen verstummte zumal, es wurde leichenstill im Saal. Und sie an weißer Wand, da kam's hervor wie Menschenhand. Und schrieb an weißer Wand Buchstaben von Feuer und schrieb und schwand. Der König stierem Blicks da saß, mit stotternden Knien und totenblass. Die Knechtenschar saß kalt durchgraut und saß gar still, gab keinen Laut. Die Magier kamen, doch keiner verstand, zu deuten die Flammenschrift an der Wand. Belsazar ward aber in selbiger Nacht von seinen Knechten umgebracht. Sie, Mensch, das ist aber kein schöner Text. Nein, das ist tatsächlich kein schöner Text. Ja, das stimmt, das ist kein schöner Text, aber es ist ein sehr passender Text, tatsächlich auch zu diesem Thema unter den Augen Gottes leben. Denn der Mann, um den es hier geht, Belsazar, war auch einer, der unter den Augen Gottes lebte. Alle Menschen leben unter den Augen Gottes. Als der Daniel hier diese Rede gehalten hat, da schätzen wir den Mann gut 80 Jahre alt. Da haben sie nochmal rausgeholt aus der Mottenkiste der Vergessenheit. Haben ihn reaktiviert, diesen großen Chefdiplomaten von Nebukadnezar. Der Urenkel dieser Belsazar, der Urenkel, weiß gar nichts mehr davon, was da eigentlich gelaufen ist. Aber jetzt holen sie den Alten nochmal raus. Die Königsmutter, die hat noch so ein bisschen Ahnung, was da eigentlich ablief in früheren Jahrzehnten. Und da steht ja dieser Belsazar und erzählt, da steht dieser Daniel und erzählt, wie er das Ganze einschätzt und sagt diesen alles entscheidenden Satz: Der Gott aber, der deinen Odem und alle deine Wege in seiner Hand hat, den hast du nicht verehrt. Das ist es. Dass wir leben, dass sie leben, dass ich lebe. Oder wie es im Luthertext heißt, dass sie Odem haben. Das hängt an Gott, ganz allein an Gott. Deswegen stehen wir tatsächlich unter den Augen Gottes. Wir stehen unter den Augen Gottes. Und wer die Dimension vergisst, vergisst eigentlich die entscheidende Dimension seines Lebens. Deswegen ist Daniel 5 ein ganz großartiger, ein ganz, ganz wichtiger Text. Und das, was damals am 12.10.539 passiert ist, das hat eine Grundsatzbedeutung für alle Zeiten. Wir leben unter den offenen Augen Gottes. Es kann natürlich so sein, dass Sie sagen, so entartet wie damals der Belsazar, so bin ich gar nicht. Verstehen Sie, wie Sie unter den Augen Gottes leben, in edler Verpackung oder so in praller Offenheit wie hier Belsazar, das ist ziemlich gleichgültig. Aber dass Sie und ich unter den Augen Gottes leben und seinen offenen Augen leben, das ist klar. Und tatsächlich, es gehört mit zu der Wahrheit der Bibel, der Offenbarung Gottes, dass Gott das auch sieht, was wir unter seinen Augen leben. Er hat Augen, die das sehen und es auch beurteilen. Und der Mensch Gottes lebt auf das Gericht Gottes zu. Und sagen, es hat mir gerade noch gefehlt, es war so ein schönes Konzert, jetzt erzählt er noch was vom Gericht. Aber das Gericht Gottes, das ist was ganz Entscheidendes. Sie können sagen, das ist furchtbar, aber ich sage Ihnen, das ist gut. Das Gericht Gottes zeigt nämlich, wie wertvoll Sie sind. Wir haben das nie so bedacht. Aber das Gericht Gottes zeigt, dass Sie einen unglaublichen Wert haben. Ihr Leben wird vergehen, mein Leben wird vergehen. Und nach kürzester Zeit, auch wenn noch so viele Traueranzeigen sagen, man wird sie nie vergessen, sind sie weg. Aber einem sind sie nicht weg. Einer sagt, jetzt komm bitte zu mir und gib mir Rechenschaft. Sag mir, was in deinem Leben gelaufen ist. Das ist nicht nur negativ, gruselig oder überholt. Das Gericht Gottes zeigt etwas, das an einer Stelle im Universum, wenigstens an einer einzigen Stelle im Universum, alle Menschen gleich wichtig sind und wichtig sind. Nämlich bei Gott. Das noch so unbedeutende, nebensächliche, langweiligste Leben, das irgendwo gelebt worden ist auf diesem Planeten, hat die gleiche Bedeutung wie die, deren Namen sie täglich in allen möglichen medialen Äußerungen mitkriegen. Vor Gott haben sie diesen Wert, habe ich diesen Wert. Das ist der Wert eines jeden Geschöpfes, dass er sie in die Gegenwart ruft und sagt, gib mir Antwort, dem ich meinen Odem gab. Gericht, verstehen Sie? Gericht ist was richtig Gutes. Sie sind nicht vergessen. Sie entweichen nicht den Augen dieses Gottes. Aber natürlich, Sie haben recht, natürlich ist es auch unangenehm, unter den Augen Gottes zu leben. Denn diese Augen Gottes tatsächlich haben klare Maßstäbe. Und diese Maßstäbe, die kommen auch hier zum Ausdruck, die kommen bei diesem Belsazar deutlichst zum Ausdruck. Irgendwann ist das Zeitmaß vorbei und Sie und ich, wir stehen in der Gegenwart Gottes und erleben, dass da gemessen wird, dass da bewertet wird. Und diese Messung und die Wertung, die findet nun statt. In diesem Bericht vom 12.10. des Jahres 539 ist es ja so, und das ist ganz typisch für Gott, dass Gott gar nicht irgendwie dramatisch reinschlagen muss. Ist eine ganz schlichte Sache, was Gott macht. Er schreibt dann nur so 3-4 Worte an die Wand. Nichts Schlimmes. Er schreibt einfach nur 3-4 Worte an die Wand. Aber es ist doch eindrücklich, wie so ein König wie Belsazar, wie der da plötzlich die Fassung verliert, wie er plötzlich merkt, da gibt es ja in meiner irdischen Existenz eine total andere Dimension, die ich völlig ausgeblendet habe. Bei meinem ganzen religiösen Zirkus habe ich eins vergessen, dass es auch noch Gott gibt. Da stehen die 4 Worte da. Und diese Schrift an der Wand, die führt dazu, so heißt es eigentlich in der hebräischen Sprache, dass die Gelenke sich von seiner Hüfte lösten und seine Knie aneinander schlugen. Können Sie das Geklapper vorstellen, was da in der Zitadelle stattfand bei diesem König Belsazar, wie der plötzlich merkte, dass er in der tiefen Existenz etwas erlebte, was die Bibel so beschreibt. Es ist schrecklich, tatsächlich, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, ist ein Wort aus dem Neuen Testament, aus dem Hebräerbrief, aus Kapitel 10, Vers 31. Der Weltenherrscher begegnet dem, der ihm den Odem gab. Das führt dazu, dass er ganz, ganz nervös wird. Dann spricht in dieser Senior, dann spricht in dieser alte Prophet Daniel das Urteil über ihn. Das Urteil ist knallhart, ist ganz eindeutig, ist glasklar. Erstaunlicherweise gibt es keinen Widerstand von Belsazar. Er greift ihm nicht ins Wort und sagt, da ist so ein kleines Detail anders, das sehe ich nicht so. So das Urteil ist da, wird akzeptiert und das Gericht über Belsazar wird auch vollzogen. In der Nacht kommt der Mann ums Leben. Ja, tatsächlich, der Mann steht und lebt unter den Augen Gottes. Sie und ich, wir leben alle unter den Augen Gottes. Ob wir das bewusst so zur Kenntnis nehmen und schon zur Kenntnis genommen haben oder nicht. Sie stehen alle und leben alle unter den Augen Gottes. Von ihm haben sie Odem. Der Tag, den sie heute gelebt haben, war der Tag, der von ihm ihnen gegeben worden ist. Er ist einen Odem zurück, dann ist aus mit uns. Und wir haben die Wertigkeit, uns vor ihm zu verantworten. Das ist klar. Aber der Text macht dir noch etwas anderes deutlich. Und da kommt etwas schon zum Tragen. Nämlich, dass dieser Belsazar, so offensichtlich er den Willen Gottes missachtet hat, dass dieser Belsazar natürlich keine Chance hat, vor diesem Gott auch nur annähernd zu bestehen. Und diese eigenartigen Worte, die da der Daniel nun deutet an dieser Schrift an der Wand, dieses Mene, Mene, Tekel, Upharsin, dieses eigenartige Kunstwort, das wird nun tatsächlich aufgeschlüsselt. Gott hat gezählt, Gott hat gewogen und Gott hat dich für zu leicht befunden. Vorbei. Ich kenne nun ganz wenige von Ihnen, das gibt mir eine gewisse innere Freiheit. Deswegen weiß ich gar nicht, wie Sie sich eigentlich einschätzen. Wie Sie sich selbst so beurteilen. Verstehen Sie, nicht wie die anderen meinen, dass Sie sind, ist entscheidend wichtig. Und noch nicht mal, das ist entscheidend wichtig, wie Sie so in guten Stunden denken, dass Sie durchkommen. Das entscheidend wichtig ist zu sehen, nach welchem Maßstab ich gemessen werde. Nun hat Gott eine Eigenart, die ist unangenehm, aber die ist sehr klar. Er passt seinen Maßstab nicht an den Durchschnitt an. Denn sonst wären ja die, die über dem Durchschnitt sind, auch durch. Sondern sein Maßstab ist absolut. Er hat kein Interesse daran, in irgendeiner Art und Weise seinen Maßstab anzupassen. Und deswegen kommt der Cheftheologe der christlichen Kirche, der Apostel Paulus, zum schlichten, eindrücklichen Satz und sagt, wenn das der Maßstab Gottes ist, den wir der Bibel haben, dann können wir einfach und simpel feststellen, dann hat kein Mensch von sich aus eine Chance. Unsere jüngste Tochter ist jetzt 4 Jahre. Ich weiß noch genau, wie sie zum ersten Mal das Phänomen der Waage entdeckt hat im Badezimmer. Das Phänomen der Waage. Und dann stellte sich, ich weiß nicht, war sie 3, stellte sich dieses Leichtgewicht auf die Waage. Und sie war ganz begeistert, dass der Zeiger ein wenig aufschlug. Aber dann kam ich und ich half ihr ein wenig, eindrücklich zu machen, wie weit so ein Zeiger aufschlagen kann, nicht wahr? Und hat dann noch meine gut 1,5 Zentner dazu auf die Waage gelegt, ja? Wow, was war das Mädchen plötzlich stolz über mein Gewicht, das mit ihr auf der Waage stand. Sie und ich, wir sind Leichtgewichte. Echte Leichtgewichte. Und das ist manchmal unheimlich schmerzhaft, das zu registrieren, aber sehr gesund. In der Gegenwart unseres Gottes sind wir Leichtgewichte. Und dass wir Leichtgewichte sind, hat Gott auch gemerkt. Und sein Maßstab gilt. Und deswegen ist Belsazars Urteil in den Augen Gottes Leben kein Einzelfall. Es ist das Urteil Gottes über diese Schöpfung. Aber die Augen Gottes sind nicht nur Augen größter Heiligkeit und Klarheit, sondern genau wie wir es in den Liedern gehört und gesungen haben, sie sind Augen tiefster Liebe. Tiefster Liebe. Was soll denn Gott machen, damit aus uns Leichtgewichten wieder ein Schwergewicht wird? Was soll er denn machen? Wie soll er es denn hinkriegen, dass aus ihrem Leichtgewicht-Dasein, aus meinem Leichtgewicht-Dasein ein echtes Schwergewicht wird? Wie kriegt das denn hin, dass das Urteil, Mene, Mene, Tekel, Upharsin, dass es aus ihrem Leben, aus meinem Leben verschwindet? Wenige Stunden bevor sie Jesus, den Sohn Gottes, hingerichtet haben, hat Jesus etwas ganz Eigenartiges gesagt. Im Johannesevangelium lesen wir den Satz, dass Jesus gesagt hat, jetzt in dem Ereignis von der Hinrichtung auf Golgatha, jetzt in dem Ereignis geht das Gericht über diese Welt. Verstehen Sie? Das Gericht, das eigentlich Sie und ich erfahren sollten. Also Der 12.10.539 für Belsazar. Und so ihr Gerichtstermin, der geht in Golgatha plötzlich über diese Welt. Das heißt, das Gericht, was eigentlich da war für Sie und mich, die Leichtgewichte, das ist durchgeführt worden. Das ist schon durch. Da hat ein anderer statt meiner, statt ihrer, den Gerichtstermin, den 12.10.539 wahrgenommen. Und ist an meiner Stadt in dieses Gericht eingetreten. Das Gericht ist durch. Heute Mittag habe ich im Seminar diesen wunderbaren Vers zitiert aus Johannes 5. Da kann Jesus sagen, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht in das Gericht. Ja, warum denn? Ist es einfach abgeschafft? Nein, das Gericht ist schon vollzogen, das Gericht ist durch. Ein anderer ist für mich in den 12.10.539 eingestiegen. Und jetzt tritt ein echtes Schwergewicht auf. Verstehen Sie, ein echtes Schwergewicht. Jetzt kommt Jesus ins Rennen. Und jetzt tippt er nur so ein ganz klein bisschen hinten auf Ihre Waage drauf. Wo bei Ihnen Gleichgewicht das Ding gar nicht ausschlägt. Und jetzt berührt sozusagen Jesus ein bisschen diese Waage. Können Sie sich das vorstellen, wo der Zeiger hingeht? Den können Sie gar nicht mehr erkennen. Weil dieses Schwergewicht Jesus jetzt plötzlich in Ihrem Leben steht. Paulus ist es, der dafür den Spitzensatz formuliert. Er kann im Römerbrief im 8. Kapitel das einmal so sagen und deutlich machen. Wer will denn jetzt die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist doch hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus, Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Jetzt tritt der auf die Waage. Spüren Sie Ihr Gewicht? Der Satz, den wir vorhin gesungen haben, aus dem Philipperbrief, der hier über mir steht, der ist ja nicht nur zukünftig gemeint, im Sinne der Wiederkunft Jesu Christi, sondern es ist ja das Wort, mit dem Jesus ins Rennen gegangen ist. Wie Reich Gottes ist nahe. Ich selber, Jesus, bin nahe. Ich bin da. Und jetzt kriegt das Thema nochmal einen anderen Geschmack, dass ich unter den Augen Gottes lebe. Verstehen Sie? Klar weiß ich bin ein Leichtgewicht. Ja, das weiß ich. Und das wird mir, je länger ich lebe, desto klarer. Das ist peinlich und schmerzhaft. Aber gut, wenn man sieht. Aber ich kenne das Schwergewicht. Ich kenne Jesus. Und der ist für mich in den 12.10.539 eingestiegen. Für den Gerichtstermin. Jetzt bin ich raus. Ich bin raus. Und jetzt habe ich dieses Schwergewicht in meinem Leben. Und ob Sie es glauben oder nicht, das ist etwas Faszinierendes. Das sind gefährliche Sätze, aber wahre Sätze. Mich gibt es ab jetzt nie mehr ohne Jesus. Und umgekehrt, das ist noch schärfer, aber daran müssen Sie sich auch gewöhnen. Es gibt den Christus nie mehr ohne mich. Das ist ein Paket. Das kriegen Sie nur im Set. Und das ist das Gewicht, das er Ihnen gibt. In der Weise ist er Ihnen jetzt nahe. Ganz nahe. Personal nahe. So nachher die apostolische Lehre sagen kann, er, der Christus, wohnt in uns und wir in ihm, unaufgehbar. Doppelgewicht, mein Leichtgewicht und sein Schwergewicht. Und jetzt lebe ich unter den Augen Gottes, aber ganz anders. Der 12.10.539 ist vorbei. Ich habe keine Angst mehr. Ich brauche auch keine Angst mehr haben. Das Gericht ist geschehen. Seine Augen ruhen auf mir. Und ich darf mich an den Augen dieses Gottes freuen. Ich brauche keine Angst mehr haben, seine Augen zu gucken. Weil es sind die Augen, die mein Gericht und ihr Gericht getragen haben. Es sind die Augen, die mir Leben gegeben haben und Zukunft. Jetzt lebe ich
und den Augen Gottes. Und dann gilt nochmal ganz anders, freut euch. Der Herr ist nahe. Der ist nahe. Und natürlich wünsche ich Ihnen das, eine ganze Reihe dafür, dass das ganz existenziell Ihr Lebensradius ist, wo Sie sagen, ja genau, ich bestätige das, genau so ist es richtig. Aber es mag auch den einen oder anderen in diesem Raum geben, der sagt, Mensch, das ist ja genau das, was ich bräuchte. Die Garantie, in Anführungszeichen, dass der Gerichtstermin vorbei ist. Dass ich keine Angst mehr zu haben brauche vor den Augen Gottes. Dass aus mir Leichtgewicht in Christus ein echtes Schwergewicht wird. Das können Sie. Da brauchen Sie gar keine Spezialtheologenausbildung, auch keinen Sonderkurs in christlicher Lehre. Das können Sie heute Abend für sich ganz persönlich festmachen. Jesus hat einmal gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und wenn Sie ihm das sagen, mach aus mir Leichtgewicht ein Schwergewicht. Lass dein Gerichtstermin auch für mich mein Gerichtstermin sein. Dann gilt das Ihnen auch. Dann haben Sie an diesem Abend die schlichte Chance, Ihre Christusgemeinschaft zu besiegeln. Dann gilt das, was am Anfang des Johannesevangeliums steht. Dass dort Johannes sagt, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er diese Bevollmächtigung, ein Kind Gottes zu sein. Und das wünschen wir Ihnen. Verschieben Sie es nicht, damit Sie nochmal ganz anders und in offenen Augen Gottes leben können. Bevor ich mit Ihnen bete, denke ich, es vielleicht gut, ich gebe Ihnen ein paar Augenblicke der persönlichen Stille. Vielleicht hat einer oder die andere einen persönlichen Termin mit Jesus, dem Schwergewicht. Und dann bete ich mit ihm. Du ganz nahe bist. Wir wollen dir danken dafür, dass du uns hörst in dem, was wir dir sagen und dass du unser Herz und unser Reden ernst nimmst. Und dass da, wo wir dich bitten, mit uns in Gemeinschaft zu treten, da erfüllst du uns diese Bitte und garantierst uns Gemeinschaft mit dir für Zeit und Ewigkeit. Und ich danke dir, dass das gilt, dass wer dich aufnimmt, dass du ihn bevollmächtigst, ihn autorisierst, sich Kind Gottes nennen zu dürfen. Danke, Herr Jesus, dass du unseren Gerichtstermin übernommen hast. Danke, dass du aus uns Leichtgewichten mit dir Schwergewichte gemacht hast. Danke, dass wir jetzt ganz anders unter den offenen Augen Gottes leben können. Wir danken dir für diese Augen. Für diese Augen der Liebe und der Gnade und der Hoffnung und der Zukunft und des puren Lebens. Danke für jeden, der mit uns das bekennen kann, dass Jesus Christus dieses Leben in sich trägt und uns gibt. Danke auch für diesen Abend. Danke für dich. Du bist einmalig, unvergleichlich, großartig. Wir ehren dich und wir lieben dich und wir danken dir, unserem Gott.